Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
Ja, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich eine sehr große Ehre. Ich habe es nach über 2,5 Jahren geschafft, auch jemand vom Verband, den Hauptgeschäftsführer vom IGZ, den Werner Stolz, in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Werner. Ich freue mich aber, dass du Zeit hast. Du bist ja schon jetzt 20 Jahre im Hauptvorstand und Hauptgeschäftsführer, Bundesvorstand des IGZ. Das ist doch, das klingt schon nach was, oder?
Ja, es ist durchaus eine lange Zeit, durchaus auch ungewöhnlich, so lange diesen Job als hauptamtlicher Hauptgeschäftsführer sozusagen zu machen. Also das, wenn ich mir überlege, Kollegen beim BAP beziehungsweise vorher BZA, habe ich schon viele kommen und sehen gesehen, aber ich bin halt immer noch da, muss Gründe haben.
Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
Ja, Werner, starten wir mal damit. Ich habe so ein paar Fragen von der Community bekommen und ein paar Fragen zusammengetragen. Und die würde ich gerne mal ein bisschen mit dir durchgehen, um dich so ein bisschen besser auch kennenzulernen. So als erstes, warum ist es eigentlich sinnvoll, im Verband organisiert zu sein als Zeitarbeitsfirma? Warum sollte man in einem Verband eintreten und sich da mit in Verbindung bringen?
Ist ein weites Feld, Daniel. Ich versuche es mal auf einen Satz zu bringen. Man wird Mitglied in einem Verband, in einem Verein, um Mehrwert zu generieren. Also wir auch Unternehmen sonst überlegen, make or buy. Ist sozusagen, wenn man das zweigeteilt sehen will, Verbandsarbeit einerseits Dienstleistungsangebote. Das heißt, wir generieren sozusagen, was große Unternehmen vielleicht dann auch noch integriert haben, also Stabsstellenrecht. Da bieten wir dann Rechtsberatungsleistung für jedes Mitglied an. Das ist so die eine Seite. Und es gibt auch kollektive Güter, wenn wir uns als Arbeitgeberverband verstehen. Das ist die zweite Sparte unserer Dienstleistungsangebote, machen Tarifverträge. Dann sind das kollektive Gemeinschaftsgüter für die Branche insgesamt. Und beides, glaube ich, integrieren wir ganz gut in unserer Verbandsarbeit. Und das sehen 3.700 Mitgliedsunternehmen inzwischen so, dass wir hier erfolgreiche Mehrwerte generieren, sonst wären sie halt nicht bei uns. Zumal sie auch die Möglichkeit hätten, zur Konkurrenz zu gehen. Also wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Ja, gibt ja noch Marktbegleiter, klar, den BAP. Wie sieht so ein klassischer Arbeitstag von dir aus? Vielleicht der so, ja, weiß nicht, der heutige, der ist wahrscheinlich im Podcast, wirst du jetzt nicht jeden Tag haben, aber Öffentlichkeitsarbeit,
also im Grunde genommen sicherlich gehört dazu. Muss man wohl differenzieren zwischen vor Corona, aktuell Corona und nach Corona. Ja. Ist natürlich dann ganz unterschiedlich, wie man die Dinge begeht. Glaube ich, ganz wichtig ist, bei uns geht der Wecker sehr früh. Meine Frau arbeitet als Leiterin der Volkshochschule in Paderborn, muss jeden Tag 1,5 Stunden fahren. Aus Solidarität stehe ich dann mit ihr um 5:30 auf, nutze dann die Zeit nach dem Frühstück, um sozusagen zunächst mal mir anzuschauen. Wir haben viele Mediendienste im Verband abonniert. Wie ist aktuell die Gefechtslage? Gibt es Aufreger? Ja. War mal wieder am Abend vorher eine Monitor- oder Report-Sendung und hat für unrühmliche Schlagzeilen gesorgt. Das führt natürlich dann sofort dazu, dass das Mailaufkommen entsprechend ansteigt bei mir zwischen 50 und 70, je nach Überschrift, die dort gelandet ist. Mhm. Und dann versucht man natürlich intern mit unserer Mannschaft, also vor allen Dingen die Kommunikationsabteilung ist dann natürlich gefragt, die Dinge aufzuarbeiten. Was mir ganz wichtig ist, also ich bin nicht sehr detailverliebt. Ich lasse sozusagen mein starkes Team an der langen Leine, versuche den nur immer wieder klarzumachen. Neugierde ist ganz wichtig. versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen, ohne Scheuklappen. Also Zahlen, Daten, Fakten ist ganz wichtig auch für uns, nicht nur Meinungen zu verbreiten, nicht nur pro domo, sondern schaut euch die Dinge genau an. Und hier die richtigen Überschriften zu setzen, richtig zu intervenieren, die Netzwerke sozusagen zu aktivieren, die man dann braucht, auch um reagieren zu können vernünftig, das zieht sich durch viele Arbeitstage. Und wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass, und das ist mein Selbstverständnis, dass wir uns nicht nur wie so ein bürokratischer Laden einfach nur verwalten, sondern gestalten. Also wir versuchen da Branchenakzente auch proaktiv zu setzen. Und das erfordert mitunter viel Kraft, denn da müssen auch Interessen gebündelt werden. Mhm. Also der Tag ist, jeder Tag ist eigentlich anders. Wir haben auch Gremientage, Vorstandssitzungstage, wir haben Veranstaltungen. Wenn solche Dinge, solche Anlässe anliegen, dann ist natürlich der Tagesablauf ein völlig anderer. Mhm. Also so versuchen wir uns durch die Verbandsarbeit dann auch zu lavieren und immer wieder die richtigen Punkte auch zu setzen.
Was steht denn jetzt zunächst auf der Agenda? Was versucht der IGZ so ein bisschen jetzt anzustoßen? Was steht so ein bisschen jetzt so als nächstes an?
Also unser Vorstand, der gerade vor einem halben Jahr wieder neu gewählt worden ist, der macht zusammen mit dem Hauptamt sogenannte Projektstrukturpläne immer. Also wir haben, wenn ich die jetzt alle aufzählen müsste, müssen wir noch eine Stunde reden, also ungefähr 50 Projekte am Start, die wir also in dieser Amtsperiode, und Klammer auf, ich finde gut, dass der Vorstand auch über die Amtsperiode hinausdenkt, weil er sagt, wir brauchen als Branche Perspektiven, also nicht nur auf 3 Jahre begrenzt. Übrigens ein Problem in der Politik, dass da oft nur in Legislaturperioden gedacht wird. Viele Dinge sind bekanntlich Megatrends und erwarten Lösungsmuster auch über den Tag hinaus. Also unser IGZ-Bundesvorstand denkt über den Tag hinaus. Und ganz wichtige Projekte, die so in nächster Zeit anstehen, ist zum Beispiel, haben wir gerade in den letzten Tagen intensiv diskutiert, unsere Website ist in die Jahre gekommen. Also wie das so ist, wenn man also 5, 6 Jahre mit der Internetseite, mit der Homepage gearbeitet hat, dann kommt immer mehr additiv dazu. Und irgendwann fehlt es dann an der Struktur. Und wenn die Mitgliedschaft sagt, ja, also ihr habt ja eine ganze Menge an Contents, aber ich finde es eigentlich gar nicht mehr. Das ist alles so versteckt. Also hier gehen wir jetzt wieder von A bis Z ran, versuchen mit einer neuen Agentur aus Berlin hier neue Ordnung zu schaffen, auch neue technische Standards zu integrieren, ob nun von Video, Podcast und all diese Dinge, die in der Tat immer stärker auch abgerufen werden, bis zur Verbindung zu den sozialen Netzwerken, versuchen wir eine neue Struktur zu etablieren, ganz wichtig. Wir machen unsere Image-Kampagne weiter, die sehr gut angelaufen ist, also Stichwort authentische, nicht Models, aus der Branche erzählen ihre Geschichten. Und das lassen wir also alle 2 Jahre dann auch in sogenannten IGZ Awards einfließen. In 3 Wochen findet die nächste Award-Verleihung statt, wo wir insbesondere besondere auszeichnungswürdige Aktivitäten aus der Branche von Mitgliedsunternehmen, Stichwort Best Practice und darüber hinaus, in der Qualität auszeichnen, in 3 verschiedenen Kategorien. Eine Kategorie, Stichwort CSR, also soziale Verantwortung von Zeitarbeitsunternehmen, machen wir zusammen mit der VBG, die in Kürze auch eine entsprechende Veranstaltung macht. Und hier den Award, was CSR anbelangt, also Stichwort auch Arbeitsschutz, hier auszeichnen wird. Ein ganz wichtiges Projekt wird auch sein, dass wir die Akademisierung der Branche ein Stück weit mehr fördern wollen. Also wir planen ein duales Studium zusammen mit der Fernuni Hagen. Das soll im Wintersemester 2021 losgehen. Das läuft zurzeit auf Hochtouren. Wir suchen Dozenten, wir suchen Dozentinnen, wir suchen und planen Inhalte. Also ein Curriculum muss aufgesetzt werden. Viel Arbeit im Vorfeld und wir hoffen, dass sich die Nachfrage dann entsprechend auch einstellt. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir angehen, Stichwort Projektförderung. Mit dem Bundesverband der Alphabetisierung haben wir eine Kooperation eingegangen und versuchen über das Bundesforschungsministerium hier ein Projekt zu bekommen. Wie kann man die Alphabetisierung sozusagen, Rechtschreib- und Leseschwäche, die enorm verbreitet ist, also man redet nicht so offen darüber, oft auch ein Tabu. Das wollen wir aus der Tabuzone herausholen und hier Förderungsmaßnahmen anbieten. Stichwort auch Mobilität vor Ort. Es gibt da so Infoangebote vom Bundesverband. Hier wollen wir in Kooperation zusammen auch mit Seminaren hier etwas tun, damit dieses Problem auch das Licht der Öffentlichkeit viel stärker erfährt und wir hier auch vorankommen. Ganz interessantes Projekt, ich bin gespannt.
Ja, das ist ja, geht viel in, auch in den externen Bereich, dass die externen Mitarbeiter das halt auch ein bisschen dann spüren, was im Verband so passiert. Aber was natürlich die internen Mitarbeiter interessiert, wie sieht es mit dem Hauptgewerbe aus? Gibt es da Tendenzen? Siehst du da eine Chance, dass wir das vielleicht gekippt bekommen, dass wir doch wieder auch ins Hauptgewerbe überlassen dürfen?
Es ist ja 1972 verboten worden durch den Gesetzgeber. Danach gab es eine Klage beim Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, im Ergebnis, der Gesetzgeber hat hier einen ziemlichen Ermessensspielraum und das Verbot ist durchgegangen. Hm. Und seitdem leben wir mit diesem Verbot. Damals waren, glaube ich, 20% der Branche, die dort unterwegs waren. Also kein kleiner Anteil. Es hat die Branche also massiv getroffen und viele Unternehmen mussten sich da umorientieren. Einige haben sich dann vom Markt verabschieden müssen. Und inzwischen haben sich natürlich die Rahmenbedingungen völlig geändert. Also tariflich, Arbeitnehmer ins Sendegesetz, die Gleichstellung sozusagen der Konditionen, wenn Zeitarbeitskräfte dort eingesetzt werden könnten, müssten praktisch gleich behandelt werden. Wir haben ganz andere tarifliche Bedingungen. Wir haben Mindestlöhne, Lohnunterschranken. All diese Dinge sind heute völlig anders, sodass wir eigentlich in Analyse der Lage meinen, zusammen mit vielen Arbeitsrechtlern und Verfassungsrechtlern, wenn heute das Bundesverfassungsgericht es zu entscheiden hätte, würden wir garantiert eine andere Entscheidung bekommen, weil einfach die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers in eine andere Richtung gehen müsste. Wir haben inzwischen auch die EU-Richtlinie Zeitarbeit, die ja nicht nur, sag mal, restriktiv auf die Branche schaut und Verbote sozusagen deklariert, sondern ganz im Gegenteil Flexibilität und Sicherheit deklariert. Und beides, glaube ich, ist inzwischen so weit austariert, dass man auch im Hauptgewerbe eigentlich keinen Grund mehr erkennen kann, hier noch weiterhin das Verbot aufrechtzuerhalten. Nun ist es nicht ganz einfach, sozusagen einerseits den Gesetzgeber zu überzeugen. Da haben wir verschiedene Vorstöße schon gemacht, bis er leider auf taube Ohren gestoßen. Klammer auf, auch die Arbeitgeberverbände im Bau sind da durchaus zerstritten. Es gibt da zwei Verbände. Der Industrieverband ist eher der Meinung, lieber Zeitarbeit nicht. Wir machen das über Werkverträge und über andere Flexibilitätsmaßnahmen. Aber der Handwerksbauverband ist eigentlich eher der Meinung, auch hier tut Flexibilität dringend Not im Bauhauptgewerbe. Hm. Und wir versuchen zurzeit zu überlegen, wie man auf der rechtlichen Ebene vielleicht hier noch eine Öffnung hinbekommen kann, dass zumindest der Gesetzgeber aufgefordert wird, wir befinden das verfassungswidrige Verbot aufzuheben. Das ist prozessual nicht so einfach. Wir überlegen gerade, gestern hatte ich noch ein Gespräch zu diesem Thema, hier einen Weg zu finden, sind da relativ optimistisch, dass man also über eine sogenannte negative Feststellungsklage hier den Weg durch die Instanzen gehen kann, um dann also eine Vorlage beim Bundesverfassungsgericht hinzubekommen. Denn das Bundesverfassungsgericht ist keine super Revisionsinstanz, sondern hier brauchen wir dann einen Vorlagebeschluss, so ähnlich wie es das Bundesarbeitsgericht jetzt gemacht hat beim EuGH, also beim Europäischen Gerichtshof, um bestimmte Fragen zum Gesamtschutz der Zeitarbeitskräfte hier klären zu lassen. Und entsprechend hoffen wir, dass wir im Bauhauptgewerbe auf diese prozessuale Art und Weise hier zum Ziele kommen. Also ich bin da eigentlich relativ hoffnungsfroh, dass wir hier einen Weg finden und dass dieses Relikt sozusagen aus vergangenen Tagen endlich auch aufgehoben wird.
Da kämpft ihr aber dann wahrscheinlich zusammen auch mit dem BMP dann dafür, oder?
Das, ja klar, wir sind da in einer engen Abstimmung, wie es überhaupt nicht nur sinnvoll ist, sondern tatsächlich auch durch den neuen Hauptgeschäftsführer des Kollegen Florian Zwieter beim BAP, wir sehr eng uns abstimmen, praktisch jede Woche telefonieren, wenn es um wichtige Branchenfragen geht. Denn eins ist klar, also es gibt keine IGZ-Gesetze, IGZ-Tarifverträge. Auch da haben wir inzwischen über die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit, VGZ, ein gemeinsames Vorgehen. Und das tut auch bitter Not in ganz relevanten Branchenfragen. Da sind wir gemeinsam unterwegs, ja.
Werner, wie kann denn vielleicht die... das Unternehmen an sich, wir als Mitarbeiter in der Zeitarbeit, können wir den IGZ oder die Verbände irgendwie unterstützen in Fragen des Image, in Sachen Bauhauptgewerbe, in gewissen Dingen? Haben wir da eine Möglichkeit, uns auch da Stimme zu verleihen? Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn jemand sagt, ich möchte mich auch engagieren in diesem Bereich, ich möchte auch was bewegen, unterstützen?
Ja, wir haben 8.000 Player auf dem Markt. Wir haben im Dreiecksverhältnis pro Jahr, ich sag mal, 1,5 Millionen Zeitarbeitskräfte, die mit der Branche sozusagen Erfahrung gemacht haben. Wir haben zigtausend Kundenunternehmen, die Dienstleistung Zeitarbeit einsetzen. Wir haben ganz viele im Umfeld, ob es nun die Politik ist, ob es die Bundesagentur für Arbeit ist, andere Institutionen, die mit unserer Branche laufend konfrontiert werden. Wenn alle sozusagen gebündelt über ihre Erfahrung öffentlich reden würden, hätten wir, glaube ich, kein großes Imageproblem. Aber wir haben leider Gottes, und das können die Verbände alleine sozusagen regeln, nach dem Motto, macht ihr mal, dann wird alles gut. Nein, die Branche wird vertreten durch all diese vielen Player. Und hier besteht eigentlich wenig Mut, hier über Transparenz, über sozusagen das Öffnen der Türen im wahrsten Sinne und der Fenster, hier einfach stärker reinschauen zu lassen, welche tollen Dienstleistungen die Zeitarbeitsbranche, die Personaldienstleister anbieten. Mich überrascht immer wieder, warum so wenig Kunden zum Beispiel über die Inanspruchnahme kommunizieren, also höchstens hinter vorgehaltener Hand. Es gibt wenig Zeitarbeitskräfte, die positive Erfahrungen gemacht haben, die darüber reden. Die negativen Erfahrungen, die hört man also dann häufig, die werden dann über soziale Netzwerke kommuniziert, aber die positiven Erfahrungen halt weniger. Auch in der Politik wird also praktisch nur immer thematisiert, wenn es um vermeintliche Handlungsbedarfe geht aus Sicht der Politiker und Politikerinnen. Weniger, wenn darüber zu sprechen ist, was die Branche eigentlich Positives leistet. Und das ist mit unserer Aufgabe sozusagen über Netzwerke, hier alle Beteiligten zu ermuntern, anzusporen, zu motivieren, dieses deutlich zu machen, was die Branche tatsächlich hier leistet. Und wir hoffen, dass wir hier noch stärker vorankommen als in der Vergangenheit. Denn das ist wichtig. Nur die Multiplikatoreneffekte bringen uns letztendlich voran, in der Breite, in der Tiefe.
Ja, dann könnt ihr schon mal damit anfangen. Teilt gerne diese Podcast-Folge, weil auch mein Ansatz ist ja, den Ruf des Image der Zeitarbeit zu verbessern mit diesem Podcast. Und deshalb verteilt ihn noch weiter, damit möglichst viele davon erfahren. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und das wird sicherlich der Branche auch nochmal helfen und motivieren. Möchte auch noch andere motivieren, auch mal einen Podcast zu starten, mal ins Interview zu kommen, sich mal hier Gehör zu verschaffen. Und das würde ich auch riesig begrüßen. Werner, ein weiteres wichtiges Thema, was die Branche auch bewegt und da ich auch privat ein paar Berührungspunkte habe, ist die Überlastung in die Fleischindustrie. Wie ist da der letzte Stand der Dinge? Gibt es da irgendwie Licht am Horizont oder am Ende des Tunnels?
Ja, nach dem Arbeitsschutzkontrollgesetz beziehungsweise GSA Fleisch droht uns ja ab 1.4., wenn es nicht zu Tarifverträgen kommt, und danach sieht es im Moment nicht nach aus, und die müssen die Kunden sozusagen von uns in der Fleischwirtschaft abschließen, ist Zeitarbeit sehr restriktiv nur noch möglich über gesetzliche Voraussetzungen, die wird PEN, Equal Pay, Überlastungsdauer reduziert auf 4 Monate, nur 8% Einsätze pro Jahr und so weiter und so weiter, dass eigentlich auch wenig Tarifspielraum hier noch besteht. Und in anderen Bereichen der Fleischindustrie, Schlachtung etc., unterliegen wir demnächst einem Totalverbot. Hier gab es ja am 22.12. schon erste Anträge beim Bundesverfassungsgericht über einstweiligen Rechtsschutz, das Gesetz anzuhalten, da die Voraussetzungen des einstweiligen Rechtsschutzes, einstweiligen Anordnungen beim Bundesverfassung sehr hoch sind, haben wir uns daran nicht beteiligt, jedenfalls nicht direkt, haben eine Stellungnahme abgegeben, die zielte aber aufs Hauptsacheverfahren. Und das Hauptsacheverfahren wollen wir tatsächlich aktiv begleiten. Es gibt inzwischen auch schon 3, 4, 5 Kläger, die in der Branche tätig waren. Die unterstützen wir, und ist davon auszugehen, dass die entsprechende Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache vor dem 1.4. auch eingereicht wird. Und wir hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht auch dann tatsächlich zu dem Ergebnis kommt, dass dieses Verbot bzw. die Konstruktion, die der Gesetzgeber hier gewählt hat, unverhältnismäßig sind, weil weder erforderlich noch geeignet noch verhältnismäßig im engeren Sinne und dass es hier zu einer Aufhebung kommt. Das kann etwas dauern, dieses Verfahren bekanntlich, aber wir hoffen, dass das in diesem Jahr dann tatsächlich auch noch zu einer Entscheidung kommt.
Mhm. Gut, also aber ist nicht mit zu rechnen, dass ab 1.4. da schon irgendwie eine Lösung da präsentiert werden kann. Wird natürlich schwierig, wenn das am 1.10. umgesetzt wird. Dann muss man alles wieder neu aufbauen, weil bis dahin darf man die Mitarbeiter höchstens in anderen Bereichen einsetzen.
Nicht ja, faktisch hast du recht. Ne? Es ergeben sich natürlich Konsequenzen. Also es hat ja auch, kein Mensch kann jetzt sozusagen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts warten. Aber gleichwohl brauchen wir dieses Signal. Wir haben also auf der letzten Mitgliederversammlung eine Resolution verabschiedet, Münsteraner Appell für mehr Fairness im Umgang mit der Zeitarbeit. Und dort haben wir also nicht nur den Bereich Pflegeverbot, das droht ja auch. Siehe die Initiative des Berliner Senates vor dem Bundesrat, dort Gott sei Dank jetzt von der Tagesordnung genommen, aber als Damoklesschwert immer noch sozusagen zugegen. Wir haben also immer noch das Verbot der Nicht-Einsatzmöglichkeiten von Zeitarbeitskräften, wenn es um Nicht-EU-Angehörige geht, also Stichwort Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Bauabgewerbe haben wir schon angesprochen. Also das sind mindestens drei Bereiche, wo wir einfach sagen, warum werden wir nicht gleich behandelt, sondern warum gibt es diese Sonderbehandlung Richtung Verbot, Richtung Zeitarbeit. Das lässt sich alles nicht vernünftig begründen und deswegen wollen wir hier auch vor dem Bundesverfassungsgericht diese Dinge klären. Wohl wissen, dass natürlich die Zeiten in den Branchen weitergeht. Das heißt, dort wird es zur Umorientierung kommen. Andere Einsätze müssen organisiert werden. Aber gleichwohl, glaube ich, könnte man also hier ein Signal setzen und das wird der Gesetzgeber dann hoffentlich nicht überhören.
Mhm. Ja, Werner, dann, was mich nochmal interessieren würde, die Zeitarbeit bietet ja gewisse Angriffsfläche. Jetzt zum Beispiel den Werkvertrag, der ja schon lange sehr nicht mit Wohlwollen gesehen wird, dass Werkverträge in der Zeitarbeit gemacht werden. Aber wo bieten wir denn die größte Angriffsfläche und wo könnten wir dann sagen, okay, Unternehmen versucht, in diesem Bereich besser zu werden, besser in der Außendarstellung. Du hast schon gerade gesagt, die Kunden müssten auch mal positiver über die Zeitarbeit reden. Aber wo können wir vielleicht einen Nährwert der Politik nehmen, wo wir immer wieder dann quasi ins Fettnäpfchen treten?
Ja, Fettnäpfchen ist ein gutes Stichwort. Also ich will das mal zweiteilen, die Antwort. Also einerseits gibt es natürlich auch selbstverschuldete Angriffsflächen. Also immer da, wo sozusagen von Unternehmen, Stichwort schwarze Schafe, die gesetzlichen Bedingungen beziehungsweise die tariflichen Vorgaben nicht eingehalten werden. Dort ist dann die Bundesagentur für Arbeit auf dem Plan über ihre Kontrollen oder halt der Zoll, wenn es darum geht, dass die Mindestlöhne nicht eingehalten werden. Und ein zweiter Punkt ist auch, wenn sozusagen gegen Sinn und Zweck von Regelungen verstoßen wird, nach dem Motto, naja, legal vielleicht gerade noch, aber vielleicht nicht legitim. Und deswegen haben wir im Verband einen Ethikkodex verabschiedet, zusammen mit der Kontakt- und Schlichtungsstelle, die angerufen werden kann bei Verstößen. Das ist uns ganz wichtig, dass die Zeitarbeit sozusagen über gesetzliche und tarifliche Voraussetzungen hinaus erkennt, dass es wichtig ist sozusagen über Purpose, also was ist der Nutzen der Zeitarbeit, nicht nur zu reden, sondern die Dinge auch strikt einzuhalten, dass es hier nicht zu Missbräuchen kommt. Das ist also ganz wichtig. Und dann zweiter Teil der Antwort. Es gibt natürlich sozusagen auch von außen herangetragene Probleme und Angriffsflächen, die aber vermeintliche Angriffsflächen sind. Also was, glaube ich, völlig unklar ist, ich erlebe das oft in Gesprächen, wenn ich in Berlin unterwegs bin oder auch auf Landesregierungsebene in den Bundesländern, dass das Leitbild der Zeitarbeit überhaupt nicht klar ist. Also die einen sagen, es muss möglichst viele Übernahmen geben, dann ist Zeitarbeit okay. Andere sagen, ja, also wenn die Zeitarbeit, wenn die Stammbeschäftigten durch Zeitarbeit ersetzt wird, dann ist das ja ganz grausam. Oder eine Achillesferse wird dann immer gesagt, wie sehen eigentlich die Lohnstrukturen aus? Wie hoch ist eigentlich dieses Gap zwischen Verdienst Stammmitarbeiter und den eingesetzten Zeitarbeitskräften? Hier übrigens auch ein weiteres Projekt unseres Verbandes. Wir haben so ein Wissenschaftsnetzwerk aufgebaut, wo also wichtige Institutionen aus der Wissenschaft zusammengeholt worden sind, die mal jetzt untersuchen sollen, wie hoch tatsächlich diese Abstände zwischen den Entgelten, Stammmitarbeiter und Zeitarbeitskräfte ist. Denn wir lesen also alle halb Jahr von der Bundesagentur für Arbeit, dass dieses Gap angeblich immer noch 40% ist. Dann wird in so einer kleinen Randziffer gesagt, naja, da gibt es ja auch eine andere Untersuchung des IAB, die sagen, wenn man also alle Vergleichbarkeitskriterien einberechnet, dann ist der Gap also nur na, so um die 15-20%, je nachdem, ob ich mir Helfer anschaue, Fachkräfte oder höher Qualifizierte. Dem wollen wir genauer auf den Grund gehen und deswegen machen wir hier zurzeit eine Studie, die das mal genauer untersucht. Denn das ist natürlich schon ein Punkt, der immer wieder in öffentlichen Diskussionen auch eine Rolle spielt, neben Drehtüreffekten und diesem Verdrängungsproblem. Also wichtig ist, dass wir auf diese Art und Weise ein positives Leitbild der Zeitarbeitsbranche tatsächlich nach außen kommunizieren. Und da müssen wir diese offenen Flanken natürlich schließen, klar. Mhm.
Ja, Werner, dann habe ich noch eine Frage, damit würde ich dann auch wahrscheinlich, da ist noch nicht die ganze Schlussfrage, aber eine der letzten Fragen, die ich habe und die immer wieder gefragt wird, macht es denn nicht Sinn, dass der BAP und der IGZ quasi verschmelzen und eine starke Kraft dann bilden und dann die Synergieeffekte nutzen, um da gemeinsam in eine Richtung zu gehen? Wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, also dieses Thema wird ja immer mal wieder diskutiert. Ich kann mich erinnern, letzte Diskussion hatten wir, glaube ich, vor 5-6 Jahren, wo ein Mitgliedsunternehmen des da noch BZA und war bei uns gleichzeitig auch Mitglied mit einer anderen Firma den Antrag gestellt hat auf Fusion. Bei uns wurde es abgelehnt, beim BZA wurde es positiv gutiert. Das wird immer wieder kommen. Also ich glaube, viel wichtiger als die Frage von Fusion, des Zusammenschmelzens ist, dass wir tatsächlich gemeinsam identifizierte Brandenbelange auch gemeinsam besprechen und gemeinsam hier strategisch vorgehen, nach dem Motto vereint auftreten, getrennt schlagen. Das hat sich durchaus in der Vergangenheit auch bewährt bei vielen Punkten, denn die Strukturen auch in der Mitgliedstaat sind durchaus unterschiedlich. Bei uns sind ja vorrangig die mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen Mitglied beim BAP sind es vor allen Dingen die Größeren, hat sich inzwischen auch angenähert, also vieles hat sich angenähert, vieles ist auch entspannter geworden, denke ich. Und wie auch in anderen Bereichen, manchmal lebt ja auch Wettbewerb das Geschäft, also was Dienstleistungsangebote anbelangt. Man kann sich das aussuchen sozusagen auf dem Markt, wo gehe ich hin, gehe ich zum IGZ, gehe ich zum BAP. Aber wie gesagt, es ist alles relativ entspannt. Das ist kein Konkurrenzverhältnis im engeren Sinne, sondern es sind einfach zwei Wettbewerber sozusagen, die um die Gunst des Marktes buhlen. Und es sortiert sich halt so, dass bei uns 3.700 gesagt haben, dass die Angebote des IGZ sind gut und vernünftig, da machen wir mit. Und das macht uns zufrieden.
Mhm. Gut, ich weiß nicht, wie die Zahlen beim BAP sind. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Du weißt das aber bestimmt, oder?
Ja, rund 2000 Unternehmen, also weniger Mitglieder, aber da die Großen dort Mitglied sind, haben die also mehr Niederlassungen als wir in der Addition. Aber das gleicht sich inzwischen auch an. Also wichtig ist, dass insgesamt die Branche viel stärker organisiert ist. Als ich vor 20 Jahren anfing, waren es bei uns 180 und bei den Kollegen des BZA waren es also 220, bei Marktplayern von rund 8.500. Also da hat sich vieles getan und unter anderem die Bundesagentur für Arbeit hat uns immer wieder bestätigt, dass die Professionalisierung der Branche durch den höheren Organisationsgrad insgesamt viel besser geworden ist. Also wir bieten ja sehr viele Hilfen an und viele Unternehmen nehmen die Dienstleistung ja auch in Anspruch und das führt natürlich zu einer Qualitätsverbesserung und das haben andere inzwischen registriert und da sind wir gemeinsam als Verbände Welt auch stolz drauf, dass wir das erreicht haben. Denn eine Qualitätsverbesserung ist etwas, was also damals als Problem auch identifiziert wurde und zwischen über weite Strecken auch realisiert werden konnte.
Mhm. Okay, ja, danke für deine Einschätzung, Werner. Und als Abschlussfrage habe ich, wenn jetzt jemand meiner Hörer jetzt überlegt, okay, ich möchte mich gerne im IGZ oder auch vielleicht im BAP engagieren, wie wird er bei euch Mitglied, was kann er machen, was für Möglichkeiten gibt es, auch eine Funktion vielleicht bei euch zu bekommen, um halt mehr Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung in der Zeitarbeit?
Homepage, Mitgliedschaft beantragen, dort sind die Formulare hinterlegt, inklusive SEPA-Mandat für wenig Geld. Also als ich anfing, war der Beitrag 2001, es waren 200 D-Mark, wurde gerade umgerechnet in Euro, da sind so ein bisschen über 100 Euro. Wir haben nur ein Niederlassungsprinzip, also bei uns muss keiner die Hosen runterlassen Richtung Umsatz oder irgendwelche sonstigen Dinge, die also andere Arbeitgeberverbände da dem Beitrag zugrunde legen. Also Mitgliedschaft ist dort sehr einfach. Man kann auch einfach anrufen, sagen, ich möchte Mitglied werden, dann kriege ich das zugeschickt. Auch diese Möglichkeiten bestehen noch. Und
ich verlinke das alles.
Ja, ansonsten sind wir in den sozialen Netzwerken auch sehr stark unterwegs. Auch da gibt es immer wieder einen Link, weil natürlich wir leben von den Mitgliedern. Also jedes Mitglied ist bei uns sozusagen Anteilseigner und kann auch mitbestimmen. Das war ja deine weitere Frage. Ja. Wie kann man also hier auch Einfluss nehmen? Also wir sind sehr basisorientiert. Wir haben Regionalkreisleiter vor Ort. In allen Bundesländern haben wir auch Landesbeauftragte. Insgesamt, glaube ich, sind es über 100 Funktionsträger, eine große Tarifkommission mit 24 Leuten, glaube ich. Also wir sind da auch sehr plural aufgestellt. Denn das Ziel ist natürlich auch, ein Interessenverband muss die ganzen unterschiedlichen Ansätze auch irgendwie integrieren, muss auf Konsens aus sein. Und der Vorteil eines Arbeitgeberverbandes ist auch, dass die Dinge hier gebündelt werden. Also dass wir auch intern mit einer Stimme möglichst sprechen und die Dinge gehen oft auseinander. Also nicht jeder ist in der Fleischindustrie tätig, nicht jeder ist im Pflegebereich tätig, aber gleichwohl haben wir manchmal nur in diesem Bereich diese Probleme. Und die anderen müssen sozusagen solidarisch die Dinge mittragen, wenn wir sagen, ja, wir versuchen jetzt Richtung Bundesverfassungsgericht die Dinge zu treiben. Da ist nicht jeder betroffen, aber alle tragen es mit. Und das ist wichtig in einem Verband, denn die Mitgliedsbeiträge werden natürlich auch insoweit dann kanalisiert auf Einzelprobleme, die wir dann lösen wollen. Und das ist wichtig, dass man dieses dann auch so intern organisiert und kommuniziert. Aber das haben wir bisher immer ganz gut geschafft.
Gut, also ich höre raus, wir haben kein Nachwuchsproblem. Also ihr könnt euch gerne weiterhin noch für die einzelnen Dinge. Also,
ich sag mal, bei den zu besetzenden Positionen im Ehrenamt stehen eigentlich die Unternehmer, die Geschäftsführer, die Inhaber, Inhaberinnen nie Schlange. Also das ist schon ein Problem, was wir teilen mit Parteien, mit Kirchen. Also es gibt nicht überall Eintrittswellen. Gott sei Dank bei uns auch nicht große Austrittswellen. Aber es gibt eigentlich zu wenig noch, die ihr Gesicht zeigen für die Branche. Also wir brauchen eigentlich noch viel mehr, die wie du Flagge zeigen über, ich glaube, über 250 Podcasts schon. Ja. Also das ist schon ein wahnsinniger Einsatz. Also ich sag mal, wenn mehr von deiner Qualität unterwegs wären, hätte die Branche auch nicht so viele Imageprobleme. Also ich finde es wirklich sehr beachtlich.
Vielen Dank.
Wie wirklich die Dinge auch von dir aufgegriffen werden. Interessantes Format natürlich, Podcast. Und du immer wieder Themen jede Woche identifizierst, die die Branche interessieren. Deswegen hast du ja auch so einen großen Zuhörerkreis. Und wenn es über Video geht, man kann es ja auch sehen. Wirklich hervorragend. Diese To-Do-Listen, die sich für Unternehmen daraus ergeben, ich glaube, viele Dinge, ich gucke auch ab und zu mal bei dir rein, ergeben sich zum Beispiel für unsere Seminarabteilung interessante Themen, interessante Überschriften, wo wir sagen, warum haben wir das noch nicht aufgegriffen? So müssen wir uns gegenseitig befruchten, denke ich. Also der eine hat die eine Idee, der andere hat die nächste Idee und wir als Verband versuchen immer, die Dinge auch zu bündeln. Also wir gucken nach links und rechts, wir sind nicht sozusagen mit Scheuklappen unterwegs und das befruchtet natürlich die Arbeit. Und so muss die Branche eigentlich unterwegs sein, neugierig, mit viel Empathie und auch mit ein bisschen Humor. Also zu ernst dürfen wir das auch nicht alles nehmen, was so um uns herum passiert. Man kann die Dinge auch mit einem Augenzwinkern manchmal begleiten.
Ja, sehr schön. Ne, wenn ich euch unterstützen kann, sagt mir gerne Bescheid, machen wir gerne was zusammen. Also von meiner Seite spricht da nichts dagegen, wenn da auch ein paar Themen, die für die Verbände interessant sind, da auch publiziert werden. Immer wieder gerne. Für die Fleischindustrie habe ich mich ja auch eingesetzt, habe hier auch da Interessengemeinschaft War ja auch hier zu Gast im Podcast. Und ja, gerne jeder, der Lust hat vom IGZ, kann natürlich auch gerne hier mal im Podcast stattfinden mit seinem Thema und dafür in Anführungszeichen dann Werbung machen. Ja, sehr schön.
Sehr gerne. Bleiben wir in Kooperation, bleiben wir vor allen Dingen am Ball gemeinsam, damit wir noch manches Tor verwandeln. Und wir spielen in der Bundesliga. Also wir werden gerade jetzt, wir gehen in Richtung Bundestagswahlkampf wieder. Und dort werden wir erleben, dass die Zeitarbeit durchaus eine Rolle spielt. Ich erlebe das gerade schon. Die Parteiprogramme, die Regierungsprogramme werden entworfen. Also hier ist wieder unser Engagement gefragt, damit wir nicht ins Abseits gestellt werden. Die Gefahr ist immer sehr groß, denn viele glauben immer noch, das sogenannte Normalarbeitsverhältnis sei das Erstrebenswerte. Und man realisiert gar nicht, dass von der Wiege bis zur Bahre immer den gleichen Arbeitsplatz, dass das längst passé ist. Deswegen spielt die Zeitarbeit eine immer stärkere Rolle. Nur darf das nicht nur hinter vorgehaltener Hand passieren, sondern wir müssen viel offensiver werden, proaktiver werden. Und wir hoffen, dass wir das gemeinsam auch hinbekommen.
Ja, sehr schön. Schönes Schlusswort. Werner, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier im Podcast warst. Und ich freue mich, dass ihr auch noch dran geblieben seid. Denkt ans Teilen bitte. Setz Leasing, Baby. Wir sind raus und wir hören und sehen uns. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
Let's go, Daniel. Ciao.
Der Podcast wird unterstützt von der TCAT Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.